Jetzt muss ich zunächst mal sagen, dass Jakob, der Name Jakob, eine doppelte Namensbedeutung hat. Das muss ich vorweg schicken, weil ich glaube, die meisten Eltern, die ihre Kinder Jakob nennen, die haben so diesen Namen im Kopf, der von Gott Beschützte, oder Gott beschützt diesen Menschen. Das ist das, was auch so der Namensbedeutung von Jakob bedeutet. Aber in dem jüdisch-hebräischen Hintergrund hat Jakob so was anderes noch in sich drin. Das ist der ist so ein bisschen hintenrum, so ein bisschen einer, der macht sich die Gesetze so gerade, wie er es braucht. Ne? Also wir werden das noch so ein bisschen kennenlernen, und diese Namensbedeutung wird heute mehr am Anfang auf jeden Fall ihren Hintergrund haben für diese Predigt. Also das müsst ihr so ein bisschen behalten, und also wörtlich übersetzt heißt es der Fersenhalter. Kommen wir gleich dazu, warum das denn so heißt und was es dann eigentlich noch bedeutet. Es ist eine seltsame Geschichte, die wir da jetzt gleich hören werden, also wo eine Textlesung auch kommt, aber um das Ganze zu verstehen, müssen wir so ein bisschen erstmal die Geschichte vor der Geschichte erzählen. Also da ist es so, dass die Bibelversierten unter uns sagen, ja, alles kalter Kaffee, kenne ich alles, habe ich aus der Jungschar überall kennengelernt, Kindergottesdienste und so weiter. Eine schön zu erzählende Geschichte, Jakob und Esau und alles, was dazu kommt, prima. Aber für alle die, deren Bibelwissen ein bisschen angestaubt ist, wiederhole ich es einfach nochmal so ein bisschen, worauf es jetzt da ankommt. Also die Geschichte von Jakob und Esau geht los, dass eben Isaak und Rahel Zwillingssöhne bekommen, nämlich Esau und Jakob. Und auch diesen beiden ist, also den Eltern ist verheißen, dass es zwei große Völker daraus werden, aus der Esau und Jakob. Und schon bei der Geburt hält dieser Jakob wohl die Ferse des Esau fest. Ich kann mir das immer nicht so ganz so vorstellen, wie das gange ist, so, aber offensichtlich war es auf jeden Fall so, dass da schon der Jakob so einen Wille hatte, nach vorne zu kommen. Und auch das werden wir immer wieder sehen, das ist auch wichtig in dem orientalischen Hintergrund, muss man wissen, dass der älteste Sohn alles gekriegt hat. Und der zweite Sohn, alles was hinterher kam, war erstmal nachrangig. Also die mussten irgendwie sich das was aufbauen. Das kam dann erst später. Also deswegen war natürlich schon wichtig, wer der Erste ist. Und bei Zwillingen ist das natürlich ein bisschen lästig, wenn man dann nur 10 Minuten später geboren wird oder so. Ja, und dann kam es noch dazu, dass die super unterschiedlich waren, die zwei. Also der eine, ein Mann, wie man sich vorstellt, stark behaart, ein Jäger, ein Kämpfer, einer, der es wirklich drauf hatte. Und der Jakob war eher so derjenige, der, sag ich mal, dem hat es bei der Mutter gut gefallen, der hat sich so am Küchentisch das ganz gut gemacht und war aber schon auch so ein ganz cleveres Bürschlein. Der Esau, eher der Liebling des Vaters, der Jakob eher der Liebling der Mutter. Und ja, Jakob hadert seit seines Lebens mit dem Umstand, nur dieser Zweite zu sein. Das kristallisiert sich immer wieder mal raus, und er versucht dann mit Tricks und Cleverness so daran zu kommen, was er sich eigentlich vorgestellt hatte. Und ja, zum Beispiel kauft er dem Esau sein Erstgeburtsrecht ab. Also wir haben ja gehört, orientalisches Recht, also erstmal das Erstgeburtsrecht zu haben. Und das hat der Esau, da war der vielleicht nicht der Cleverste, aber das hat er für ein Linsengericht mal abgegeben. Das hat der Jakob aber gut ausgenützt. Der hat es genau geguckt, wie war denn das? Wie kann ich das am geschicktesten jetzt bekommen? Dann hat er das schon mal gehabt. Und später dann, also da ist ein zeitlicher Sprung, aber daran kann man so ein bisschen den Jakob erkennen, später hat er durch geschickte Hirtentätigkeit bei seinem Schwiegervater es geschafft, seine Herde grundsätzlich immer weiter zu vergrößern und wirklich sich da abzusetzen. Und also, ach, wenn es darum ging, nach sich selber zu gucken, war der echt gut. Es war an materiellem Reichtum war er interessiert, guckte, dass seine Herde größer wird und alles, was sich da nimmt. Und er nimmt sich das, was er meint, was ihm zusteht. Alles in allem ist der junge Jakob so kein einfacher Zeitgenosse, würde ich es mal sagen. Und so auf gut Schwäbisch würde ich sagen, der war so ein bisschen Hählinge. Ja, so. Also wie die das jetzt nicht verstehen, ihr nehmt einfach den anderen Teil. So, und jetzt geht die Geschichte aber weiter. Der Vater Isaak war vollständig erblindet oder fast vollständig erblindet und glaubte auch bald zu sterben. Und jetzt ging es darum, die Nachfolge ordentlich zu regeln. Und da war es jetzt wichtig, dass er seinem erstgeborenen Sohn oder dem Sohn, der die Sippe dann weiterführt, dann den Segen zuspricht. Und eben dann ging damit auch die Sippenschaft, also die Leiterschaft der Sippe, dann auch an diesen Menschen über, an den Sohn. Ja, und dann sagt der Isaak zu seinem Sohn Esau, geh mal los, mach mir mal was zu essen und danach segne ich dich. Die Rahel, die kriegt das mit und bereitet schnell eine Ziege zu und stiftet den Jakob zu einem Betrug an. Also es geht darum, dass der Jakob möglichst vor dem Esau dann das Essen zubringt und sich dadurch dann diesen Segen erschleicht. Und damit das funktioniert, staffiert sie jetzt den Sohn Jakob. Wir wissen noch, der eine, der Esau, stark behaart, der andere eher nicht so. Jetzt kriegt er da so alle nackte Haut mit Hals, Arme und so. Das wird mit Ziegenfell ausstaffiert. Und dann zieht sie ihm noch die Kleider von dem Esau an, dass der dann auch danach riecht. Und dieser Jakob ist enorm irritiert, als dann das Essen kommt. Und dann sagt er, von der Stimme her würde ich sagen, das ist der Jakob. Aber und fragt dann diesen Jakob dann, bist du es, Esau? Oder wer bist du? Und der Jakob sagt in dem Moment, ich bin Esau. Er stellt sich dorthin und sagt, ich bin der, den du jetzt segnen sollst. Und nochmal, also das ist da in dieser Geschichte wirklich so zwei, dreimal Rückfrage. Der war sich nicht sicher, der Isaak. Aber zum Schluss, ja, mehrfach bestätigt und dann, ja, gesehen hat er es ja nicht. Also segnet er ihn. Und in diesem Moment war der Segen verbraucht. Der Esau kommt kurze Zeit später mit dem Wild, das er geschossen hatte, aufbereitet hat. Und der Vater sagt, nichts mehr da. Ich kann dich nicht mehr segnen, der Segen ist weg. Und dann geht es natürlich ab, der Esau stinksauer, aber solange er prophezeit oder er sagt, sobald der Vater tot ist, werde ich den Jakob töten. Das steht in diesem Moment da. Und der Jakob, dann fädeln die das noch gemeinsam ein, dass der Jakob die Familie verlässt, die Sippe verlässt, der geht. Jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, da weiter. Ich habe da eigentlich, dass ihr das mit, genau. Jakob gibt sich als Esau aus und dann bleibt eben kein Segen mehr übrig. Und Jakob geht jetzt und gründet eine Familie in Mesopotamien. Und also das ist weiters im Norden. Ich zeige das auch gleich noch mal kurz an der Karte, dass man sich das vorstellen kann. War eine ganze Reise weg, wirklich weit weg. Und dort gründet er eine Familie, heiratet, hat mit zwei Frauen und Nebenfrauen dann insgesamt 11 Söhne. Aber auch da gibt es wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Laban, seinem Schwiegervater. Ich habe es vorhin schon angedeutet, er hat es gut mit den Hirten, mit den ganzen Herden so gemacht, dass seine Herde immer größer wurde und die von seinem Schwiegervater halt nicht. Also ich lasse mal so stehen, das wäre jetzt eine Geschichte für sich. Und jetzt wird aber Jakob, Gott sagt Jakob jetzt, es geht wieder Zeit, dass du in deine Heimat zurückgehst. Und Jakob macht sich dann auch auf, um in seine Heimat zu gehen. Aber er hat natürlich Sorge, das schwingt alles noch mit. Und er lässt deswegen Esau durch einen Boten Geschenke und eine Botschaft zukommen: Ich komme zurück. Wie sieht's aus? Und jetzt kommen die Boten zurück und sagen, oder da kommen jetzt 400 Mann von dem Esau auf dich zu. Und da setzt jetzt diese Geschichte ein. Jakob hat Angst vor Esau. Also all das habe ich jetzt nur erzählt, damit ihr wisst, was passiert denn dann. Und Jakob setzt nochmal zwei, macht jetzt noch eins, er teilt seine Herde in zwei Gruppen auf, dass wenn der Esau über ihn herfällt, dass wenigstens nur ein Teil kaputt geht, ne? Portfolio aufteilen, dass man nicht alles verliert. Aber er plant diese Begegnung mit Esau ein und versucht nochmal mit Geschenken den Esau irgendwie milde zu stimmen. Und da setzt jetzt die Geschichte ein und da habe ich jetzt die Andrea gebeten, dass sie den Text vorliest. Ach so, Entschuldigung, eins noch, ich wollte euch noch zeigen. Da, wo etwa oben, wo Haran steht, da war dieses, wo der Esau, der Jakob hingezogen ist und diese grüne Linie zeigt, wo er wieder zurückgegangen ist. Und an dieser Stelle, also zwischen See Genezareth und dem Toten Meer, da war eigentlich dieser Übergang, dieser Jabbok, das ist der Fluss, und da kehrt er zurück in dieses Land Israel. So, aber jetzt bitte.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabbok-Fluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum fragst du? Entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgereckt war.
Seltsame Geschichte, ne? Also, Jakob hat dafür gesorgt, dass er isoliert war. Jakob hat seine Familie schon in der Nacht vorweggeschickt in das Land, aber er blieb noch zurück. Jakob hat sich isoliert, und weil seine Angst war sehr groß, und in diesem Moment wird er angegriffen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte hören wir ja, dass es Gott sein soll, der ihn angegriffen hat. Und das kann man sich so gar nicht vorstellen. Warum sollte Gott denn den angreifen? Gott stellt sich in den Weg und er greift an, ja, aber er greift nicht den Jakob an, weil er ihn zerstören will, weil er ihn vernichten will oder weil er ihn irgendwie da kaputt machen will, sondern er greift ihn an, weil er ihm zeigen möchte: Es gibt da etwas, was anders laufen muss bei dir. Gott stellt sich dem Jakob in den Weg, weil er ihm helfen will, zu erkennen, wer er wirklich ist. Jetzt merkt ihr diesen Einstieg von Bernd vorhin. Es geht um eine Identität, die dieser Jakob hat. Seine Identität ist es bislang, das zu sein, dass er der Trickser, der, der es selbst in die Hand nimmt, der zwar eine Verheißung hat, aber dann auch sagt, wenn es nicht klappt, dann trage ich aber selber mein Schäflein dazu bei. Dann drücke ich es aber selber durch. Vordergründig bittet er schon Gott um Hilfe, aber wenn es nicht geht, im Zweifelsfall steigt er selber ein. Und dann beginnt dieser seltsame Kampf. In dem Text haben wir es jetzt so gehört, die ringen miteinander. Das ist ein harter Ringkampf und ja, das geht bis zum Morgengrauen. Also die powern sich da volle Kanne aus. Da geht es um den Kampf bis zur Erschöpfung. Und mir ist da, vor kurzem war ich bei einem Männerseminar oder in einem Männertreffen, da haben welche erzählt, es gibt die Victorious Fight Night. Habe ich vorher nichts davon gewusst, aber das gibt's. In Lebenzell machen die das so, eine Männerarbeit. Da treffen sich die Männer zum Ringen miteinander und kämpfen bis zur Erschöpfung. Ein ganz fairer Ringkampf. Und bis dann eben einer und die ganze Leute drumherum feuern sich gegenseitig die Kämpfe an. Und irgendwann ist eben der Ringkampf zu Ende, einer hat verloren. Und dann gibt es aber eine Situation, wo diese Männer dann voreinander ehrlich werden. Wo sie dann sagen, jetzt, ich habe da gekämpft, ich bin kaputt, aber es gibt noch was anderes in meinem Leben, was kaputt ist, was ich brauche, wo ich euch brauche, euch andere Männer, um mir Hilfe zu bekommen. Betet für mich, helft mir. Also eine ganz spannende Geschichte, was da passiert und was da passiert, wenn Männer untereinander sind. Für mich war das einfach nur noch mal jetzt ein Aufhänger, hierher zu kommen und zu sagen, ja, was passiert denn da? Dieser Jakob kämpft bis zur Erschöpfung. Sein Gegenüber ist gleich stark. Die kämpfen und sie schaffen und machen und tun. Und manchmal braucht es diesen Punkt, wo man bis zu einer Erschöpfung kommt, um dann Widerstände loszuwerden. Manchmal brauche ich diesen Punkt, wo es echt schwierig ist, wo ich aufhören kann, wo ich keine Kraft mehr mit mir selber habe, wo dann der Gegenüber, wo Gott vielleicht in diesem Moment viel leichter zu mir vordringen kann. Manchmal braucht es diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, damit ich ehrlich werden kann vor mir selber. Und auch Jakob kämpft mit diesem Gegner und der zieht irgendwie, haut er ihm volle auf die Hüfte, sodass er sich nicht mehr, dass die Hüfte ausgerenkt ist. Und jetzt weiß Jakob, dieser Kampf ist nicht mehr zu gewinnen. Der geht nicht. Ich muss. Und jetzt hält er diesen Gegner fest. Und das ist mir auch so ein Bild, was ich euch weitergeben möchte. In diesem Moment, wo der Kampf eigentlich aussichtslos schien für Jakob, wo es nicht mehr weiterging, da hält er Gott fest. Er hat in dem Moment schon nach und nach realisiert, mit wem er da kämpft. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum ist denn Gott gleich stark? Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, ne? Dass Gott alles kann und alles in seinen Händen hält. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir plausibel erschien, ist das, warum auch Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Nämlich, dass er auf Augenhöhe mit uns begegnen möchte. Gott möchte auf Augenhöhe mit uns begegnen, um uns vorwärts zu bringen an die Punkte unseres Lebens, auf die es ankommt. Und in diesen Phasen, wo es wirklich schwer ist, wo es nicht mehr weiterzugehen scheint, wo ich nicht siegen kann, in dem Moment hält Jakob diesen Mann fest und sagt, ich lass dich nicht los. Dich lasse ich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist eine gewaltige Geschichte. Also wenn ich nichts mehr kann, wenn ich kaputt bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich nicht mehr darüber hinaus sehen kann, dann möchte ich aber, dass ich trotzdem an Gott festhalte, auch wenn ich es nicht mehr verstehen kann. Weil Segen heißt, Gott wendet sich mir zu. Segen heißt, mein Leben wird gelingen, wenn sich Gott mir zuwendet. Und da muss ich jetzt einen ganz wichtigen Einschub machen. Das ist der Segen Gottes. Das ist dieses Leben, das gelingt in den Augen Gottes. Das muss nicht dieses Leben sein, was wir in unserer Gesellschaft hier für ein tolles, erfolgreiches Leben heißt. Das muss es nicht sein. Wenn ich in dem Segen Gottes lebe, kann es sein, dass ich nicht in Reichtum lebe, nicht in Gesundheit lebe, dass ich das alles nicht habe und trotzdem ein Heil in mir habe, weil ich Gott in mir habe. Versteht ihr diesen Unterschied? Das ist, ich bin heil an mir und meiner Seele. Es geht darum, dass Gottes Segen auf mir liegt. Und es ist nicht immer gleichbedeutend mit Segen, toller Arbeit, erfolgreiches Sein und Gewinnen. Es ist ein ganz schwieriger Punkt an dem Moment, wo ich jetzt gerade bin. Ich kann euch das nicht sagen, wie das jetzt für jeden Einzelnen, was das für den jeden Einzelnen denn wirklich bedeutet. Aber gelingen heißt, an den Maßstäben Gottes zu leben und sich mit voller Hingabe an ihn zu klammern. Gerade dann, wenn das Leben schwierig ist. Und jetzt kommt wieder eine besondere Wendung. Gott, also zwischenzeitlich wissen wir, es ist Gott. Es gibt auch Ausleger, die sagen, es ist Jesus. Das wäre jetzt egal. Gott kämpft mit Jakob. Und jetzt fragt dieser Kämpfer, wer bist du? Und der Jakob sagt, ich bin Jakob. Jakob stellt sich mit seinem Namen vor. Anders wie in der Geschichte bei Esau. Da sind 20 Jahre ins Land gegangen und jetzt hat der Jakob das verstanden. Ich muss zu mir stehen, zu dem, wie ich bin. Ich bin Jakob. Ich bin nicht der zweite Esau. Ich bin, wer ich bin. Wen du, Gott, aus mir gemacht hast. Er stellt sich jetzt zu seinem Leben und er versteht auch, dass Gott ihn so geschaffen hat, wie er ist. Er findet zu seiner Identität. Nämlich die Identität, die Gott in ihn hineingelegt hat. Er braucht jetzt nicht mehr der Erstgeborene zu sein. Er braucht auch nicht den Wohlstand zu haben, zwingend. Er braucht es auch nicht immer noch mehr zu haben. Es genügt ihm, in diesem Segen Gottes zu leben. Es genügt ihm, aus Gottes Hand zu leben. Es genügt ihm, wirklich an Gott festzuhalten. Ich kann mir meine Identität nicht selber geben. Gott hat mir meine Identität gegeben. Jetzt spreche ich uns alle an. Wie oft geht es uns so, dass wir gerne jemand anders sein möchten, dass wir was können wollen, was wir nicht können, dass wir etwas haben wollen, was wir nicht haben. Muss ich denn jetzt noch vergleichen, wenn ich in der Identität Gottes lebe, die er mir gegeben hat? Muss ich dann noch das andere auch noch haben? Es ist immer dann so, wenn ich denke, dass Gott noch was aus mir machen müsste. Immer dann, wenn ich noch Wünsche habe, also wirklich jetzt so Lebenswünsche. Jakob versteht jetzt, dass es darum geht, im Leben den Segen Gottes zu haben. Das ist sein Lebensthema. Das ist dem Jakob sein Lebensthema. Ne? Also es geht nicht nur immer darum, dass ihr, die heute hier sitzt, ob das euer Lebensthema ist, weiß ich nicht. Aber es geht darum, euer Lebensthema mit Gott zu ringen. Um euer Lebensthema mit Gott zu ringen. Weil aus dem Segen, den Gott gibt, bekommt ihr eine neue Identität. Der Fremde gibt ihm nämlich jetzt diesen Segen. Also das finde ich das Faszinierende. Jetzt passiert das, was Jakob will. Er hat diesen Ringkampf gekämpft und hat dann gesagt, ich lasse dich erst los, wenn ich deinen Segen kriege. Und dann segnet Gott Jakob. Und, das ist jetzt glaube ich nicht immer so, er gibt ihm eine neue Identität. Seine neue Identität heißt jetzt Israel. Du bist Israel. Du bist nicht mehr Jakob. Du bist Israel, du bist nämlich der mit Gott gekämpft hat. Du bist der sich mit Gott zu was durchgerungen hat. Und in diesem nächsten Kapitel lesen wir jetzt, das haben wir jetzt nicht mehr gelesen, aber wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, macht es, das ist spannend. Das sehen wir nämlich, dass Jakob nun vor seiner Familie her in das Land dem Esau entgegenzieht. Also nicht mehr Jakob, sondern Israel zieht in dieses Land hinein. Nicht mehr der mal guckt, ich schicke mal andere voraus, ich trickse mal so ein bisschen und sondiere die Lage, sondern ich gehe mit Gott voraus in dieses neue Land. Ich gehe mit Gott in diese neue Identität hinein, in das, was er für mich vorbereitet hat. Ich gehe voran und meine Familie geht mir hinterher. Also das ist jetzt der Übertragung, das ist jetzt das, was Jakob, ich hoffe, ihr könnt das für euch rausfiltern. Was heißt das für euch? Nicht ich schicke die anderen mal und halte mich im Hintergrund. Vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, mich aus dem Staub zu machen, sondern ich bin der Gott an seiner Seite hat. Ich bin die von Gott gesegnet ist. Ich bin die mit Gott gerungen und gesiegt hat. Ihr Frauen, ihr dürft da gerne mitringen, gell? Ich glaube, ihr habt es verstanden. Was ist dein Lebensthema? Was ist der Schmerzpunkt in deinem Leben? Worüber haderst du mit Gott? Ist es eine Krankheit? Ist es eine zerbrochene Beziehung? Ist es das Altwerden? Oder ist es irgendein unerfüllter Lebenswunsch? Geh mit Gott in diesen Kampf. Lass dir zeigen, wie Gott über dieses Thema in deinem Leben denkt. Lass Gott nicht los, halt ihn fest. Ich komme zum Schluss und möchte einfach so fragen, wo stehst du in dieser Geschichte mit Gott? Stellt sich Gott dir gerade hier in den Weg? Und das ist nicht eine einmalige Geschichte. Also ich habe erlebt, dass es immer wieder in meinem Leben Lebensphasen gab, wo sich Gott mir in den Weg gestellt hat. in verschiedenen Altersstufen, Klassen. Das ist nicht einmal gegessen. Es kommt immer mal wieder vor. Es wird Situationen geben, und wo ihr sagt, eigentlich war ich durch, ich läuft alles super mit Gott, und dann kommt etwas in euer Leben hinein und plötzlich gilt alles nicht mehr. Es zieht nicht mehr. Vielleicht ist das dann einer dieser Punkte, wo ich mich mit Gott ringe. Also wo stehst du in der Geschichte? Stellt sich Gott hier gerade in den Weg? Oder bist du gerade am Ringen mit ihm in deiner Lebensphase? Hast du schon erkannt, wer du in Gottes Augen bist, oder musst du dich noch vergleichen, um deinen Platz im Leben zu finden? Oder lebst du bereits in dieser Identität, die Gott dir gegeben hat? Ich möchte beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass du manchmal so großartig bist und so für uns unverständlich. Vieles von dieser Geschichte habe ich auch, wo ich mich jetzt lang damit beschäftigt habe, nicht verstanden, wie du bist. Aber ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, dass es dir darum geht, mich nach vorne zu bringen. Ich weiß, dass du derjenige bist, der mich segnen möchte, der mir helfen will, zu mir zu finden, der mich dorthin begleiten möchte, wo du uns haben möchtest. Ja, Herr, ich bin so froh, dass du dieser große Gott bist, der alles in seiner Hand hat und uns trotzdem so begegnet, dass wir auf Augenhöhe mit dir ringen dürfen. Dass du mit uns in diesen Ringkampf gehen möchtest, weil es uns hilft. Du willst uns nicht zerstören, du willst uns weiterhelfen, weiter vorwärts bringen. Du willst uns voranbringen. Das ist dein Bestreben, und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du so ein persönlicher Gott bist, dass du mit jedem von uns den eigenen Weg gehen möchtest. Ja, Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, vielleicht, wenn heute jetzt etwas nicht in unsere Lebenswelt, auch in unser Gottesbild von dir passt, was wir heute gehört haben, dass du uns hilfst, das zurechtzubringen und dass du uns begegnen möchtest. Herr, ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du dieser persönliche Gott bist. Und möchte dich bitten, dass du uns durch die Woche, die jetzt kommt, begleitest und uns da, wo wir gerade stehen, in unserem Lebenskampf, dass du uns da begegnest und uns einfach da weiterhilfst und uns deine Göttlichkeit sehen lässt, wo es da hingehen soll. Segne du uns, Herr. Amen. Ja, dann möchte ich euch unter den Segen Gottes stellen und euch eine gute Woche wünschen. Gott, wie Vater und Mutter, segne dich, dein Lachen und dein Weinen, dein Vertrauen und dein Zweifeln, die Fülle und den Mangel deines Lebens. Jesus, unser Heiland und Erlöser, segne dich, deine Freunde und deine Feinde, deine Schönheit und deine Wunde, deine Vergehen und dein Auferstehen mitten im Leben. Heiliger Geist, Windhauch und Feuer, segne dich, deine Leidenschaft und deine Müdigkeit, dein Tun und dein Lassen, die Kraft in deinen Händen und deines Herzens. So segne dich Gott in allem, was du bist, damit du allem selbst Segen bist. Amen.